Willkommen zu dem neuen Resolve Podcast. Mein Name ist Jonas, ich bin Regionaldirektor für die Deutschschweiz und das Tessin bei Resolve. Ich habe, bevor wir anfangen mit unserem heutigen Gast und dem sehr spannenden Thema heute, habe ich ein, zwei Sachen im eigenen Interesse zu verkünden. Erstens, bitte, wir wissen, dass wir eine wachsende Followerschaft haben. Kommentiert doch gerne, liked, folgt uns und kommuniziert mit uns. Wir treten gerne in Austausch mit euch, was Vorschläge, gerne auch was Kritik anbelangt. Wir hören gern von euch und freuen uns über jede Nachricht. Und zum Zweiten, wir wissen, dass ganz viele Spezialisten aus der Branche zuschauen, Finanzierungsspezialisten. Und Resolve ist sehr stark im Wachstum. Wir suchen in verschiedenen Regionen die passenden Profile, die mit uns zusammen eben die entsprechenden Regionen entwickeln. Und genau, auch da, wenn Interesse besteht, freue ich mich selber auch gern persönlich direkt an mich Nachrichten, dass wir da weiter schauen können, ob das Ganze sinnvoll ist. Nun kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich heute, wir haben Fokus sehr stark auf den Immobilienmarkt, insbesondere Marktentwicklung von Wohnimmobilien. Heute bei mir Christian Kuhlen. Herzlich willkommen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Christian ist Head of Development bei SPS, also Swiss Prime Site. Für die, die es nicht kennen, werden wahrscheinlich nicht viele sein, aber kurze Vorstellung. Es ist die größte Immobiliengesellschaft, die an der Schweizer Börse gelistet ist. Und ich glaube, hauptsächlich seid ihr aktiv in den Prime-Regionen Zürich, Genf und Basel. Wir haben im Vorgespräch auch schon kurz besprochen, dass das nicht ganz stimmt. Vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen besser einordnen. Was machst du genau? Vor allen Dingen auch, was treibt dich an? Warum tust du, was du tust, Christian?
Ja, also danke für die Einladung auf jeden Fall. Als allererstes genau, Swiss Prime Site ist eigentlich in zwei Säulen aufgestellt. Wir haben, wie du richtig sagst, 13, 14 Milliarden Eigenimmobilien, die an Prime-Lagen, wie eben das ehemalige Jelmoli-Gebäude beispielsweise. Und dann haben wir eben auch noch die zweite Säule, wo wir Mandatsverhältnisse haben, wo wir andere Produkte managen. Das ist dann auch ungefähr gleich groß, auch 13 Milliarden groß. Also insgesamt unter dem Dachmantel, ja, beheimaten wir eigentlich 26 Milliarden Assets under Management. Und ich bin jetzt für die Swiss Prime Site Solutions im Bereich Mandates tätig. Das heißt, es ist eigentlich eine Sparte, wo es ums Wohnen geht, entwickeln von Wohnen für Miete und auch für Eigentum, genau.
Okay, okay. Wenn du heute an Wohnformen denkst, 2035, wie denkst du, wird sich das entwickeln? Welche Wohnformen siehst du da in Zukunft gefragt?
Ich denke, früher war Wohnen eigentlich dazu da, wo man nach Hause kam, nach der Arbeit, um zu schlafen, sage ich mal. Mhm. Heute, spätestens nach Corona, muss eigentlich eine Wohnung viel mehr können. Also Homeoffice, großes Stichwort. So, das ist sicherlich immer noch ein kontroverses Thema, aber ist nach wie vor ja gefragt. Und ich merke es auch selber so. Wir haben jetzt gerade wieder eine Castingrunde hinter uns und durften wieder auch fürs Team Leute einstellen. Und ja, man möchte auch aktiv die Flexibilität haben, zu Hause zu arbeiten. Ich denke, Wohnen muss immer mehr können. Also eben, es muss Platz für Homeoffice sein, es muss Platz für soziale Schnittstellen sein im Gebäude. Jetzt sage ich mal nicht nur in der einzelnen Wohnung. Und ich denke, je flexibler eine Wohnung oder ein Gebäude ist, desto zukunftsfähiger ist es auch am Ende.
Okay, Flexibilität. Ihr seid ja auch wahrscheinlich zweifach betroffen, weil ihr habt sozusagen die Wohnimmobilien, ihr habt auch die Gewerbeimmobilien, was Homeoffice natürlich dann beidseitig entsprechend tangiert auch. Vielleicht Stichwort, oder wenn wir von Wohnformen sprechen, insbesondere in den heißen Lagen, ich weiß gar nicht, ob die Statistiken noch so aktuell sind, was die Wohnfläche anbelangt, dass sozusagen immer mehr Wohnfläche pro Kopf genutzt wird. Aber das Stichwort Verdichtung ist sicher politisch relevant, aber natürlich auch gesellschaftlich umstritten. Wie schätzt du das ein? Welche Wohnmodelle werden da in Zukunft akzeptiert und wie kann das wirtschaftlich funktionieren?
Ja, also klar, man muss sagen, in der Schweiz oder ja, also ich glaube nicht, dass es nur ein Schweizer Thema ist, aber es herrscht natürlich immer so ein Stück weit dieses Notimaiat-Denken vor. Also Verdichtung, ja, man hat es mal entschieden, Volksentscheid 2013, Revision vom Raumplanungsgesetz, man will nach innen verdichten, aber man will nicht mehr Bauland produzieren. Aber klar, wenn dann vor der eigenen Tür auf einmal gebaut wird und dann vielleicht auch noch 2, 3 Geschosse mehr als vorher, dann gibt es da doch schon einen gewissen Widerstand. Aber ich denke, man kann den auch ein Stück weit brechen. Brechen ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, indem man einfach in den Dialog tritt. Ich glaube, Akzeptanz schafft man immer durch Dialog, durch Mehrwert für alle. Das heißt, ich glaube, eine gute Gestaltung, attraktive Außenräume, Vernetzung von Grundstücken, dass auch der Nachbar sieht, ah, da entsteht was Schönes, da hat sich jemand Mühe gegeben, sage ich mal. Und über diesen Dialog und über den Mehrwert für alle, glaube ich, kann man auch Akzeptanz wieder schaffen. Schlussendlich, wenn man eben die schöne Schweiz nicht weiter bebauen möchte und nicht mehr Fläche versiegeln will, dann muss man einfach, ja, ganz
In die Höhe.
in die Höhe gehen,
Ja,
genau.
ja. Gut, wir nehmen in Zürich auf und es ist ja nicht nur eine Erfolgsgeschichte mit dem Dialog, wenn man das Hardturmstadion und sowas anschaut. Wie geht ihr mit dem um? Gibt's da also irgendwelche Konzepte oder kannst du da Best Practices weitergeben?
Ja, ich glaube, also probiere es da recht menschlich zu halten. So, du gibst ein Baugesuch ein, dann hat dann irgendwann in Zürich jemand, also wenn es da publiziert wird, hat jeder die Möglichkeit, den Entscheid zu bestellen und weiß ja ungefähr, ja, wen es interessiert und wen eben nicht. Dann ist meine Philosophie eigentlich, auf die Leute zuzugehen, mit ihnen zu reden und abzuholen, was sind so die Bedürfnisse. Das sind wirklich zum Teil Banalitäten, so sie wollen einen Ablauf wissen, Lärmemissionen. Letztlich hatte ich ein Projekt, da ging es darum, dass man das, von der Erschließung her war die Frage, ob wir beispielsweise eine Wegverbindung machen können für die Bewohner, die hinter uns sind, auch eine Eigentümergemeinschaft, wo sie dann schneller zum ÖV kommen. Da haben wir dann ihnen eben oder haben uns gegenseitig ein Recht eingeräumt. Eben diesen Fußweg zu nutzen. Und das sind eigentlich oft
Die
Kleinigkeiten, die das
Kleinigkeit.
Zünglein an der Waage sind, sage ich mal.
Ich staune immer wieder, dass man an sich mitten in der Stadt wohnen möchte mit der ganzen Infrastruktur, aber dann möglichst natürlich nicht gestört werden vom Verkehrslärm und so weiter. Das ist auch ein bisschen Kompromiss, wo man, denke ich, an der einen oder anderen Stelle mitbringen muss. Wie stark werden neue Haushaltsformen, also Singles, ältere Menschen, Patchwork-Familien, klassische Einfamilienwohnungen verdrängen? Was denkst du, wie wird sich der Markt entwickeln in der Zukunft?
Ja, ich denke, aufgrund ja, vieler ja, modernerer oder neuerer Wohnformen oder auch eben, du sagst, Patchwork-Familien im Alter, das Trennung, also Scheidungsquote, die steigt nach wie vor, hast du natürlich einen Trend zu kleineren Haushalten und dadurch auch einfach zu mehr Haushalten. Das ist sicherlich eine Herausforderung, weil das führt dann eben auch dazu, dass es eben angesprochen, Pro-Kopf-Wohnfläche steigt, wobei da die Statistiken auch ein bisschen widersprüchlich mittlerweile sind. Man hat das Gefühl, dass jetzt mittlerweile eher stagniert wieder ein Stück weit auf einem hohen Niveau angekommen ist. Aber ich denke, es wird nach wie vor ein Nebeneinander geben. Also es wird sicherlich mehr kleinere Wohnungen geben, aber klar, die klassische Familienwohnung bleibt dennoch ja, ein gefragtes Modell.
Es ist ja auch die maximale Größe, die aktuell gebaut wird, sind 5,5 Zimmer, denke ich. Gibt wenig, wo drüber ist. Und die Fläche, glaube ich, für die 5,5 Zimmer von der Tendenz her wird auch jetzt nicht unbedingt größer. Was natürlich schon auch ein bisschen die ganze Geburtenrate und so dann betoniert, oder? Wir haben natürlich keine Familien mehr mit 3, 4, 5 Kindern, das ist sehr selten. Und dadurch, dass wir keine großen Wohnungen bauen, betonieren wir die Situation auch irgendwie so mit ein. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass jedes Kind halt ein eigenes Zimmer braucht. Das sind Themen, klar, mit der Scheidungsquote kann man es dann wieder auf mehrere kleine Wohnungen verteilen. Das ist aber sicher auch nicht das Ziel. Also es ist ein spannendes Thema, sicher auch politisch relevant. Das bringt uns eigentlich direkt zum Thema Co-Living. Mehrgenerationenhäuser, ist das jenseits von den Marketingfolien etwas Relevantes? Sieht man da eine gewisse Nachfrage oder sind das eben politische Wunschmodelle?
Ja, also sicherlich ein spannendes Modell. Du reduzierst eigentlich die Individualfläche zugunsten von einer Gemeinschaftsfläche und kannst da eigentlich mehr Qualität allozieren. Gemeinschaftsräume, größere Küchen eben. Ich denke, es ist sicherlich eben auch im Hinblick auf jetzt zum Beispiel ältere Singles, Vereinsamung etc., ist das sicherlich ein interessantes Produkt oder eine interessante Wohnform, wo man auch solchen Themen vorbeugen kann. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht sagen, dass es kein Nischenprodukt mehr ist, aber sicherlich trotzdem noch eine spezielle Wohnform, die jetzt auch uns im, sag ich mal, Berufsalltag jetzt nicht so oft begegnet, nach wie vor nicht. Aber ich habe durchaus schon auch im Einkauf, wo ich 3 Jahre war, durchaus solche Produkte auch schon eingekauft und es funktioniert, also definitiv.
Gibt es da einen Stadt-Land-Graben? Könnte ich mir vorstellen, dass irgendwo in Zürich sowas vielleicht eher als jetzt, weiß ich, im Kanton Appenzell oder so, wo dann wirklich eher noch so die klassische Einfamilienhaus und Familie im Vordergrund steht, kann man das irgendwie
definitiv
nachvollziehen? Ja,
ja, ja, also ich meine, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, wir haben so ein Produkt in Basel eingekauft, Zentrallage in Kloten gibt es sowas beispielsweise, Tomodomo ist da ein Anbieter, den ich persönlich kenne, genau. Und das sind natürlich, klar, da ist immer, also gerade Kloten, Klassiker, viele, viele Single-Haushalte, viele mit dem Flughafen assoziierte Arbeitskräfte, so, das ist natürlich ein interessantes Modell.
Aber der Unterschied zwischen Stadt, Land wird dadurch dann schon auch ein bisschen nachvollziehbar, vielleicht auch messbarer, das war vielleicht früher gar nicht so nachvollziehbar, aber es ist interessant, wie sich das entwickelt und dass die Abstände in der Schweiz sind ja nicht so groß, aber die Differenzen dann eben doch, das ist spannend. Das betrifft aber auch die Preise. Und da würde mich deine Einschätzung interessieren. Wir sehen ja schon viel tiefere Eigentumsquoten in Ballungszentren als im Vergleich zu ländlichen Wohngegenden. Wie siehst du das? Wird es in Zukunft nur noch Mieter geben? Wird sich das weiter so entwickeln oder was ist deine Einschätzung dazu?
Ja, also ich glaube, die Schweiz war seit jeher eher ein Land der Mieter, statistisch gesehen. Also das, ich glaube auch im europäischen Vergleich war es so, dass eigentlich die Eigentumsquote in der Schweiz immer in den unteren Rängen, sage ich mal, rangiert hat. Insofern ist das, glaube ich, ja, wie gewohnt. Man kann sicherlich sagen, dass sich das ein Stück weit verstärkt hat, der Effekt. Also Wohneigentum, also die Schere zwischen Lohn und den Eigentumspreisen, gerade in so Regionen wie Zürich, ist natürlich weit auseinandergegangen und es wird sicherlich für einen noch kleineren Teil der Bevölkerung möglich sein, Eigentum sich leisten zu können. Das ist definitiv so. Aber eben, da sehe ich dann auch, oder unsere Aufgabe drin, dass wir möglichst mit unseren Entwicklungsvorhaben, Produkten, die auf Miete zielen, das ist die große Mehrheit, dass wir da unser Anteil leisten, dass wir Wohnungen nahe an eine Eigentumsqualität bringen, sei es jetzt vom Komfort, sei es aber auch von der Stabilität, also dass wir eben auch dafür gerade stehen, dass man eine gewisse Planbarkeit hat und dass man natürlich auch gleichzeitig Vorteile hat, die das Eigentum nicht bietet. Also man hat eine Flexibilität, man hat zusätzliche Services wie Coworking, wie Paketboxen etc. Wir haben, ich denke, man kann sagen, wir haben ein sehr gutes Asset Management, das dir, wenn du Probleme hast im Haushalt, viele Sachen abnimmt. Insofern, also nicht Eigentümer zu sein, hat nicht nur Nachteile, sage ich mal. Und eben wir sind bemüht, wirklich mit unseren Produkten nahe dran zu kommen.
Ja, und also um da jetzt vielleicht auch nochmal einen Kranz zu binden, die einfachste und die beste Methode, um der Preisentwicklung etwas entgegenzusetzen, ist Angebot schaffen und das macht ihr. Also insofern ein ganz wichtiger Job, gerade aktuell mit eben der hohen Zuwanderung und dem knappen Angebot, den ihr macht. Abschließend, wenn du einem Investor einen klaren Rat mitgeben könntest, worauf er bei Wohnprojekten heute zwingend setzen sollte, was wäre das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auch um nicht neunmal klug wirken zu wollen. Ich denke, ja, wahrscheinlich ist wichtig, dass man auf eine hohe Flexibilität setzt und auch eben ein Produkt wirklich über Generationen denkt. Also ein Gebäude im besten Fall kann nicht nur eine Nutzung beinhalten, sondern eben man kann Flexibilitäten schaffen durch Schaltzimmer oder so, dass eben auch so, wie gesagt, andere Lebensverhältnisse möglich sind, indem man Wohnungen auch ummodelliert. Ich denke, gerade das ist sicherlich ein Thema, wo man ansetzen kann, Flexibilität.
Flexibilität wieder.
Genau. Ja. Und das, das schafft dann wieder auch eine gewisse Resilienz, würde ich sagen. Resiliente Immobilien sind dann auch werthaltige oder wertbeständige Immobilien.
Wo man auch reagieren kann.
Genau. Ja. Ja. Aber klar, es ist Stein auf Stein immer noch und es, man modelliert da nicht immer gerade morgen um, aber man kann gewisse Ideen mit einplanen, dass man da sich eine Flexibilität behält, genau.
Sehr spannend. Danke dir, Christian, für die Einblicke. Ja. Danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich freue mich, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen beim Resolve Podcast. Danke.